HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Afrika ist auf der Tagesordnung. Wir reden nicht nur, wir kennen die Probleme, aber wir machen auch. Sometimes it takes a little more
than money. Helping as a word is innocent.
Hilfe ist ein unschuldiges Wort. Das Problem sind die Folgen der Hilfe. Schauen Sie sich an, warum Afrika so viel Geld bekommt. Das ist die Schuld eines eingespielten Systems. Man macht Afrika auf Dauer abhängig und redet den Menschen hier ein, dass sie ihre Probleme nicht selbst lösen können.
Indem wir gemeinsam mit Ihnen für Ihre Länder arbeiten, schaffen wir auch wieder mehr Sicherheit für uns.
Kampf der Korruption, Rechtssicherheit, gute Regierungsführung. Wir suchen genau die Stärkung solcher Reformländer.
Herr Müller redet sehr schön vom fairen Handel, aber er tut leider bei den Handelsabkommen mit Afrika das Gegenteil. Sometimes it takes a little more
than money. Whenever we have all these big meetings of G8, G20.
Bei jedem dieser Gipfel gibt es immer wieder die gleiche Forderung. Wir wollen mehr Hilfe, wir wollen mehr Geld. Was Afrika hingegen wirklich ansprechen müsste, ist eine neue Wirtschaftsordnung, die es Afrika überhaupt ermöglicht, ernsthaft an der globalen Ökonomie teilzunehmen. Actively involved in the architecture of the global economy. Sometimes it takes a little
more than money. Und dazu passt der Satz, wer Afrika helfen will, darf kein Geld geben. Das meint der kenianische Ökonom James Shikwati und der liberale Denker fordert seinen Kontinent zu mehr Eigeninitiative auf und zum Kampf gegen die Korruption. Deutschlands Entwicklungsminister Gerd Müller hingegen sieht in Afrika einen riesigen Markt. 23 Milliarden Euro hat die Bundesregierung bereitgestellt, so viel Geld wie noch nie. Damit werden Projekte gefördert, die die Armut eindämmen, Arbeit und Infrastruktur schaffen und Flüchtlinge abhalten sollen, sich auf die gefährliche Reise nach Europa zu begeben. Diese Pläne und Projekte werden im Auftrag der Bundesregierung von sogenannten Durchführungsorganisationen umgesetzt. Dazu zählen in Hessen unter anderem die Entwicklungsbank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Sie sind die Ausführenden. Ihre Projekte sind langfristig und erfordern einen langen Atem. Und wenn am kommenden Wochenende die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Volkswirtschaften in Hamburg zusammentreffen, dann werden ihre Vertreter möglicherweise auch feststellen, dass es nicht genügt, Milliarden bereitzustellen, damit schon morgen alles besser wird. Inspiriert wurden wir für diese Sendung von den Kollegen Petra Boberg und Stefan Ehlert von HR Info, die 3 Monate lang recherchierten und wissen wollten, wie funktioniert eigentlich Entwicklungshilfe und wer sind die hessischen Macher hinter den Kulissen der Hilfsindustrie. Die Serie ist ab heute im Programm von HR Info zu hören, die ganze Woche lang. Und im Tag haben wir getitelt »Mehr als Geld und gute Worte«. Wem hilft die Entwicklungshilfe? Und wir fangen mal gleich ganz vorne an mit der Kanzlerin, die als amtierende G20-Vorsitzende die Zukunft des afrikanischen Kontinents erstmals zu einem Schwerpunktthema eines Gipfels der Gruppe der wichtigsten Wirtschaftsmächte gemacht hat. Sabine Müller erklärt uns, warum diese Dringlichkeit und mit welchen Konzepten die Bundesregierung in Afrika Politik machen will.
Im Aufgalopp zum G20-Gipfel hat die Bundesregierung oft Gelegenheit gehabt, ihre Erwartungen an den Afrika-Teil zu formulieren. Da war viel von partnerschaftlichen Ansätzen die Rede, von einer neuen Form der Zusammenarbeit mit dem Kontinent. Die solle sich an den Plänen orientieren, die die Afrikanische Union selbst entwickelt hat, der sogenannten Agenda 2063, sagt Kanzlerin Angela Merkel.
Nicht ständig auftreten und sagen, dass wir besonders gut wüssten, was Afrika braucht. Es geht nämlich auch darum, dass die Verantwortlichkeit in Afrika für die eigenen Projekte gestärkt wird.
Compacts with Africa ist das Zauberwort. Verträge der G20 mit afrikanischen Staaten, die nachweislich reformbereit sind, gute Regierungsführung zeigen, Korruption bekämpfen und Steuersysteme aufbauen. In Hamburg werden sie mit 7 afrikanischen Ländern geschlossen. Mit dabei sind unter anderem Tunesien, Ghana und die Elfenbeinküste. Die Ausgestaltung dieser Verträge ist maßgeblich einer Erkenntnis geschuldet, Entwicklungsminister Gerd Müller.
Mit öffentlichen Geldern in Entwicklungszusammenarbeit lösen wir die Herausforderung Afrikas, dieses Kontinents, der 85 Mal so groß ist wie Deutschland, nicht.
Sondern nur, indem man die Privatwirtschaft einbezieht, glaubt die Bundesregierung. Deshalb müssen sich die Compact-Förderländer auch verpflichten, die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern. Afrika soll endlich richtig attraktiv werden für ausländische Firmen, auch für die sehr zurückhaltenden Deutschen. Nichtregierungsorganisationen und Entwicklungsexperten sehen das skeptisch. Beim Versuch, private Investoren anzulocken und ihnen möglichst viele Hürden aus dem Weg zu räumen, würden wichtige Fragen ignoriert, sagt der entwicklungspolitische Sprecher der Grünen, Uwe Kekeritz.
In Bezug auf Nachhaltigkeitsstrategie, in Bezug auf die Standards im ökologischen und sozialen Bereich.
Außerdem kritisieren Kekeritz und andere, welche Länder sich die G20 für ihre Spezialförderung ausgesucht haben. Das seien doch alles schon Donor-Darlings, Lieblinge der Geldgeber. Kekeritz befürchtet, dass die Neuausrichtung der Hilfe dazu führt, dass die Allerärmsten in Zukunft zu kurz kommen.
Wenn jetzt diese Initiativen durchgesetzt werden, dann werden eher Gelder von den ärmsten Ländern dieser Welt abgezogen und in Middle-Income-Countries investiert werden.
NGOs begrüßen es zwar, dass Afrika im G20-Fokus steht, sie finden die Motivation der Bundesregierung aber fragwürdig. Die Verknüpfung von Entwicklungszusammenarbeit mit Sicherheit und Flüchtlingsfragen, wie sie Kanzlerin Merkel ganz offen propagiert. Merkels Rechnung lautet, nur wenn es Afrika besser geht, bleiben die Menschen dort und machen sich nicht auf nach Europa. Die Welthungerhilfe warnte die G20 davor, die neuen Partnerschaften mit afrikanischen Staaten hauptsächlich als Gelegenheit zu sehen, möglichst schnell Fluchtursachen zu beseitigen. Was ganz genau zu Afrika im Abschlussdokument stehen wird, kann heute noch keiner sagen. Hinter den Kulissen verhandeln die Sherpas der teilnehmenden Länder noch fleißig darüber, was sie ihren Staats- und Regierungschefs Ende der Woche vorlegen. Entwicklungsminister Gerd Müller würde sich klare Worte zum Thema fairer Welthandel wünschen.
Die beste Entwicklungszusammenarbeit ist, den Afrikanern faire Konditionen, faire Preise auch für ihre Ressourcen zu bieten.
Aber den Welthandel umkrempeln werden die G20 nicht, das weiß man mit ziemlicher Sicherheit schon jetzt. Die große Revolution wird in Hamburg ausbleiben.
Compacts with Africa, das will auch die Europäische Union und hat dazu ein Programm aufgelegt, das den Namen Khartoum-Prozess trägt. Im Rahmen dieses sogenannten Khartoum-Prozesses arbeitet die EU mit 10 Staaten des nördlichen und östlichen Afrikas zusammen, darunter auch Diktaturen wie Eritrea und der Sudan. Der Sudan ist die bedeutendste Transitstation für Migranten, die sich vom Horn von Afrika aus auf den Weg machen. Doch im Sudan herrscht seit 1989 der Diktator Omar al-Bashir, der einzige amtierende Staatschef, gegen den ein internationaler Haftbefehl wegen des Verdachts auf Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorliegt. Was bleibt dann von einem wohlgemeinten europäischen Programm? Isabel Gutowatsch berichtet.
Rettungskräfte nähern sich einem Schlauchboot vor der libyschen Küste. Darin sitzen mehr als 200 Menschen, dicht gedrängt. Unter ihnen viele aus dem Sudan. Sie rufen ihnen zu. Die Fahrt übers Mittelmeer, ein Glücksspiel, das über Leben und Tod entscheidet. Das nehmen diese Flüchtlinge auf sich, denn die Situation in ihrer Heimat Sudan ist katastrophal. Krieg, Hunger und Menschenrechtsverletzungen treiben sie in die Flucht. Und über allem steht ein Mann, Präsident Omar al-Bashir. Seit 24 Jahren regiert er im Sudan. Der Mann, der vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl gesucht wird. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Und trotzdem soll das Land mit Millionen unterstützt werden. Von der Europäischen Union. Grundlage ist der sogenannte Khartoum-Prozess. Eine Zusammenarbeit zwischen der EU und afrikanischen Staaten. Sie einigten sich vor 3 Jahren darauf, den Zustrom afrikanischer Flüchtlinge einzudämmen, indem die Fluchtursachen in den Ländern vor Ort bekämpft werden sollen. Mit ganz unterschiedlichen Projekten. Im Sudan soll es ein regionales Trainingszentrum geben, um Menschenhandel zu verhindern. Im Südsudan will Europa das Grenzmanagement verbessern. Ausgerechnet dort, wo die Menschen die Grenzen hinter sich lassen wollen. Aus Gründen. Selmin Çalışkan, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland.
Es gibt Gruppenvergewaltigungen von Frauen, aber auch von Kindern. Und es finden systematische Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit statt.
Und trotzdem ist die Europäische Union offenbar bereit, mit diktatorischen Regimen wie dem Sudan zu kooperieren. Selmin Çalışkan sagt, es sei absurd, dass
die EU, die ja wirklich auf den Menschenrechten aufgebaut ist, sich mit Staaten an einen Tisch setzt, die für Menschenrechtsverletzungen in höchster Weise verantwortlich sind.
Der Khartoum-Prozess, er ist umstritten. Nur wenige Monate, nachdem sich die Länder auf eine gemeinsame Zusammenarbeit geeinigt hatten, sagte EU-Abgeordnete Birgit Zippel im Europaparlament:
Fluchtursachen bekämpfen ist unbestritten wichtig. Und dennoch, der Khartoum-Prozess bietet derzeit vor allem viele offene Fragen. Der Kampf gegen kriminelle Schleuser und Menschenhändler scheint weiter höhere Priorität zu besitzen als der unmittelbare Schutz von Menschen auf der Flucht vor Krieg und politischer Verfolgung.
Kritiker sehen den Khartoum-Prozess als einen Pakt mit Despoten, der sie weiter stärkt, die Fluchtursachen in Ländern wie dem Sudan aber kaum bekämpft. Lotte Leicht, EU-Direktorin von Human Rights Watch, sagte vor 2 Jahren im ARD-Fernsehen, die EU wisse sehr wohl, was sie da tue.
Die EU geht ja nicht blind solche Kooperationen ein, sondern sie weiß ganz genau, was das für Unrechtsregime sind. Es geht Europa nicht darum, diese Staaten zur Rechenschaft zu ziehen oder die Situation für die Menschen dort zu verändern, zu verbessern. Das einzige Ziel der EU ist es, die Menschen von Europa fernzuhalten.
Wie die Lebensumstände der Menschen im Sudan tatsächlich verbessert werden sollen, damit sie in ihren Heimatländern bleiben können, ist nicht klar. Konkrete Angaben zu den Projekten des Khartoum-Prozesses gibt es nicht. Und so werden immer wieder Menschen wie aus dem Sudan flüchten, übers Mittelmeer nach Europa, unter dem Einsatz ihres Lebens.
Der Khartoum-Prozess und die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, die auch mit Diktaturen, unter anderem mit dem Sudan, zusammenarbeitet. Vor allem will die Europäische Union im Grenzmanagement kooperieren. Dieses Projekt trägt den Namen Better Migration Management. Es soll die Staaten sowohl bei der Gesetzgebung als auch durch Training und Ausbildung von Grenzbeamten unterstützen. Martin Weiß, Leiter der Abteilung Afrika, Überregional und Horn von Afrika bei der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Eschborn. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Die GIZ setzt das Better Migration Management für die Europäische Union um. Was tun Sie da genau im Rahmen des Khartoum-Prozesses?
Der Auftrag, den wir bekommen haben von der Europäischen Union und der Bundesregierung, ist es, aus dem Programm heraus am Horn von Afrika, und zwar in 7 Ländern sind wir im Moment tätig, Menschen zu schützen, die unterwegs sind, Migranten und Flüchtlinge, innerhalb der Länder, zwischen den Ländern, in die Länder hinein, aus den Ländern heraus, um die es hier geht. Es sind 7 Länder, die sind zusammengeschlossen im Khartoum-Prozess. Und Menschen schützen, das gehen wir auf unterschiedliche Art und Weise an. Ein Punkt haben Sie schon genannt. Wir machen Training und Ausbildung. Das ist im Übrigen die Hauptaufgabe des Programms. Wir machen Training und Ausbildung zum einen in den Behörden der beteiligten Länder. Wir unterstützen sie dabei, ihre nationalen Migrationspolitiken zu vereinheitlichen. Wir unterstützen sie aber auch dabei, miteinander besser zusammenzuarbeiten, also zwischenstaatlich zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, bessere Schutzangebote für diese Flüchtlinge bereitzustellen, für Menschen, die unterwegs sind, vor allem natürlich für Frauen und Kinder. Schutzangebote kann heißen, dass wir die medizinische Versorgung verbessern, medizinische Angebote bereitstellen. Wir arbeiten an einem Konzept zusammen mit unseren Partnern, zum Beispiel der Internationalen Organisation für Migration, um Safe Houses, sogenannte sichere Häuser aufzubauen, einzurichten.
Um Frauen auch vor Gewaltigungen sozusagen zu schützen, das ist eins der Ziele. Sie unterstützen im Sudan vorrangig die Migrationsbehörde bei der Entwicklung von Gesetzen zu legaler Migration. Untersteht diese Migrationsbehörde im Sudan nicht der staatlichen Gewalt und somit eben auch einem Staatschef, gegen den ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf Völkermord vorliegt?
Also die Situation im Sudan, die ist uns natürlich bewusst. Mhm. Jetzt ist der Sudan ein Land, ein sehr, sehr großes Land in dieser Region, in dem 2 Millionen Menschen unterwegs sind. Das heißt, auch dieses Land hat ein großes Problem mit Flüchtlingen und Migranten, die sich in dem Land bewegen, und auch mit Menschenschmugglern, mit Kriminellen, die die Situation dieser Menschen ausnutzen. Auch im Sudan gibt es ein Innenministerium und es gibt eine Polizei und es gibt Grenzbeamte, die wir dabei unterstützen, und zwar sehr ausgewählte Personengruppen, die wir darin unterstützen, zum Beispiel Menschenschmuggler von Flüchtlingen zu unterscheiden. Mhm. Wenn Menschen über die Grenze kommen, haben sie nicht immer Papiere dabei. Im Moment ist es leider so, dass diese Menschen dann eher sofort ins Gefängnis geworfen werden, als dass sie als Flüchtlinge identifiziert werden, vielleicht auch registriert werden, um dann in die entsprechenden Versorgungseinrichtungen zu kommen und dort betreut zu werden. Aber auch umgekehrt, dass natürlich kriminelle Menschenschmuggler entsprechend identifiziert werden und dann auch der Justiz zugeführt werden.
Es fehlt an einem Migrationsmanagement, das versucht, die GIZ mit aufzubauen. Ziel des Projekts ist es eben auch, Sie haben es schon angesprochen, auch Schleusern und Menschenhändlern das Handwerk zu legen. Aber wie sicher können Sie sein, dass Ihre Ansprechpartner vor Ort nicht auch mit Schleusern und Menschenhändlern unter einer Decke stecken?
Zum einen sind wir selbst vor Ort. Wir haben Strukturen, wir haben Projektstrukturen in diesen Ländern. Wir haben ein kleines Büro im Sudan, in Äthiopien und in Kenia. Von diesen Büros aus betreuen wir die Region. Wir haben unsere Partnerorganisationen, internationale Organisationen, UN-Organisationen, aber auch NGOs, mit denen wir konkret zum Beispiel diese Trainings veranstalten oder auch diese Schutzmaßnahmen konzipieren. Die sind auch vor Ort teilweise schon länger als wir. Und wir alle haben unsere Netzwerke und natürlich auch unsere Netzwerke zu den staatlichen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Und wir haben Kontrollmechanismen eingebaut. Wir haben jetzt erst unlängst mit unseren Auftraggebern, EU und Bundesregierung und auch den afrikanischen Partnern ein Konzept entwickelt, mit dem wir sicherstellen, dass die Teilnehmer, die bei uns in den Maßnahmen trainiert werden, dass die eben nicht aus Teilen des Sicherheitsapparats kommen, die wir nicht unterstützen.
Mhm. Und für alle Ihre Aktivitäten, das muss man vielleicht noch verdeutlichen, gibt es Verträge mit allen Partnerländern, mit denen Sie zusammenarbeiten. Da geht es eben immer um die Einhaltung von Menschenrechten. Diese Werte sind bindend. Aber was passiert, wenn dagegen verstoßen wird? Oder können Sie, anders gefragt, sicherstellen, dass dagegen nicht verstoßen wird?
Wir sind keine Polizei und wir sind kein Geheimdienst. Wir haben Sicherungsmechanismen, die habe ich gerade geschildert. Wir bekommen Namenslisten, wir haben diverse Prüfungsstufen eingebaut. Eine absolut letzte hundertprozentige Sicherheit, dass sich nicht einer unter einer falschen Identität in ein Training einschleust, können wir nicht bieten. Wir sind kein Geheimdienst und wir wollen auch nicht geheimdienstlich tätig sein. Das dürfen wir auch nicht. Das ist nicht unser Auftrag. Mhm.
Lassen Sie uns gemeinsam, Herr Weiß, noch einmal auf Eritrea schauen. Eritrea grenzt im Westen an den Sudan und ist auch eine Diktatur mit einem Einparteienstaat und strikter Planwirtschaft, das drittärmste Land der Welt. An seinen Grenzen patrouillieren Soldaten mit Schießbefehl und in diesem Land gibt es keine Wahlen, keine Verfassung. Es heißt, Eritrea sei ein Gefängnis und die einzige Möglichkeit, ihm zu entkommen, sei die Flucht. Und nun will die GIZ dort Justizbeamte wie zum Beispiel Staatsbeamte Schulen, um effektiver gegen Menschenschmuggel vorzugehen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Mission. Wie soll das funktionieren?
In Eritrea sind wir ganz am Anfang. Wie auch das Programm zuerst ein knappes Jahr alt ist. In Eritrea haben wir mit der Regierung, mit unseren Partnern vereinbart, in welchen Bereichen wir zusammenarbeiten wollen. Und für mich überraschend kam die Rückmeldung der eritreischen Regierung, dass sie das Thema Menschenschmuggel als Verbrechen nicht richtig bekannt ist und auch nicht richtig behandelt wird, vor allem in der eritreischen Justiz. Und auch in Eritrea gibt es Amtsgerichte. Ich war selbst dort. Es gibt ungefähr 400 Amtsgerichte in diesem Land. Und da haben wir vereinbart, dass wir prüfen werden, ob wir nicht Richter an diesen Amtsgerichten darin schulen können, wie sie Menschenschmuggler identifizieren können und auf der anderen Seite auch Flüchtlinge entsprechend identifizieren können. Da sind wir jetzt dabei, das aufzusetzen und ich bin sehr gespannt. Sie haben recht, das ist ein dickes Brett, Eritrea.
Martin Weiß von der GIZ, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen bleibt nur die Flucht, um zu überleben und die Familie überleben zu lassen. Diese Notwendigkeit hat die senegalesische Schriftstellerin Fatou Diome in ihrem Roman Der Bauch des Ozeans aufgegriffen und beschreibt den Wunsch des jungen Madike, der sich aufmacht, vom Senegal aus nach Frankreich zu fliehen. Denn dort lebt seine Schwester Sally und die versucht, ihrem Bruder klarzumachen, dass die Welt in Frankreich kein Fußballparadies ist, wie er es aus dem Fernsehen kennt.
Bald 10 Jahre ist es jetzt her, dass ich den Schatten der Kokospalmen hinter mir ließ. Meine gefangenen, vom Asphalt geschundenen Füße erinnern sich noch an ihre einstige Freiheit. Als der Sand sie liebkoste, Muscheln sie kratzten und manchmal ein Dorn sie stach, um das Leben in ihnen wach zu kitzeln. So betrat ich den Boden Europas, mit Füßen, die von der afrikanischen Erde geformt und gezeichnet waren. In Afrika folgte ich der Spur des Schicksals, die aus Zufall und aus unendlicher Hoffnung bestand. In Europa marschiere ich durch den langen Tunnel der Leistung auf wohldefinierte Ziele zu. Die moderne Horde marschiert in Reih und Glied, von der sozialen Dampfwalze getrieben, die jeden überrollt, der auf dem Standstreifen anhalten will. So gehe ich durch das Grau, in das nur selten ein Sonnenstrahl fällt, und zähle meine Schritte, die kümmerlichen Meter auf dem Weg zur Verwirklichung meines Traums. Doch wie viele Kilometer, wie viele arbeitsame Tage und schlaflose Nächte trennen mich noch von dem ungewissen Erfolg, den die meinen so selbstverständlich erwarten, seit ich sagte, dass ich nach Frankreich gehe.
Der Bauch des Ozeans. Der Roman wurde 2004 in Frankreich zum Bestseller. Fatou Diome lebt und arbeitet heute als Literaturwissenschaftlerin in Straßburg. Zurück zur heutigen Sendung, der wir den Titel gegeben haben, Mehr Geld und gute Worte. Wem hilft die Entwicklungshilfe? Eine der Durchführungsorganisationen, die im Auftrag der Bundesregierung handeln, ist die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die wir Ihnen schon vorgestellt haben, mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt. Eine andere ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ebenfalls mit Sitz in Frankfurt, die seit 1960 im Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit die Bundesregierung dabei unterstützt, ihre entwicklungspolitischen Ziele umzusetzen. Ob das funktioniert, wird kontrolliert. Dazu kommen wir nach dem folgenden Beitrag von Alexander Göbel, der anhand von 3 Beispielen deutlich macht, wie kontraproduktiv Entwicklungshilfe sein kann.
Dornige Invasion. Der Süßhülsenbaum, die Prosopis juliflora,
kam Mitte der 1970er Jahre aus der mexikanischen Wüste nach Afrika und Asien mithilfe der FAO, der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Sollte vor allem Holzkohle liefern und als Viehfutter dienen. In Äthiopien heute nur noch Devil Tree genannt, Teufelsbaum. Die Prosopis verbreitet sich rasend schnell und überwuchert alles, vor allem wertvolles Weideland. Mit meterlangen Wurzeln laugt die Prosopis die Böden aus, Ziegen verenden an den klebrigen Früchten des Baumes, lange harte Dornen sorgen für schwere Verletzungen. Die Bauern werden die Teufelspflanze nicht mehr los. Mit dem Roden kommen sie nicht nach, gegen chemische Keulen ist die Prosopis juliflora resistent.
Gescheiterte Gigantomanie, das Staudammprojekt im Kongo.
Groß war der Traum, am mächtigen Kongo-Fluss Strom für Afrika zu erzeugen. Jahrzehntelang pumpten private Investoren Milliarden in 2 Staudämme namens Inga I und Inga II. Die erhoffte Leistung haben sie nie erbracht. Inga III wurde geplant. Die Hoffnung, eines Tages so viel Strom zu produzieren wie etwa 4 mittelgroße Atomkraftwerke in Europa. Südafrika garantierte die Abnahme von künftigem Strom. 2014 stieg die Weltbank ein und sagte mehr als 70 Millionen Euro zu. Doch die Regierung der Demokratischen Republik Kongo vergraulte Investoren. Der Präsident nutzte das Projekt als Instrument des eigenen politischen Machterhalts. 2016 stieg die Weltbank aus. Die Folgen? Stillstand, Bauruinen. Vom Fernziel Grand Inga, der Umleitung des gesamten Flusses, redet niemand mehr. 90% der Bevölkerung in der Demokratischen Republik Kongo haben bis heute keinen Strom.
Pleite mit Biosprit. Öffentlich-private Partnerschaft in Sierra Leone.
2008 pachtete die Schweizer Firma Adax Bioenergy im westafrikanischen Sierra Leone 54.000 Hektar Land. Zunächst für 50 Jahre. Eine Fläche größer als Köln. Für den Anbau von Zuckerrohr, zur Destillation von Bioethanol, für den Export nach Europa. Adax versprach Arbeitsplätze, Schulen, Krankenhäuser, sogar Strom für Sierra Leone aus der Zuckerrohr-Biomasse. Die Regierung des ehemaligen Bürgerkriegslandes war begeistert. Die Weltbank und andere Entwicklungsbanken vergaben mehr als 140 Millionen Euro Kredite an Adax. Auch unter den Geldgebern die Deutsche Entwicklungsgesellschaft DEG, eine Tochter der staatseigenen KfW-Bank. Das Aus schon im Sommer 2015, offiziell wegen der Ebola-Epidemie. Kritiker vermuten jedoch, ADAX habe sich verspekuliert, sei nie profitabel gewesen, auch wegen des stark gesunkenen Weltmarktpreises für Bioethanol. ADAX ist raus aus Sierra Leone, hat aber Chaos hinterlassen. Die Produktion steht still, Felder liegen brach, Flüsse sind durch den Einsatz von Pestiziden auf den Zuckerrohrplantagen belastet. Die rund 3000 Mitarbeiter wurden entlassen, viele Familien haben kein Einkommen mehr und auch kein Land. Der ADAX-Pachtvertrag wurde ganz legal weitergereicht an den nächsten Investor, an Sunbird Bioenergy, einen britisch-chinesischen Konzern mit zweifelhaftem Ruf an der Börse. Die Deutsche Entwicklungsbank DEG will an den neuen Investor herantreten und darauf pochen, dass die lokale Bevölkerung doch noch von dem Projekt profitiert, irgendwie, irgendwann.
Gescheiterte Projekte, bei denen Milliarden versenkt wurden. Möglicherweise hätte Schlimmeres verhindert werden können, wenn diese Projekte einer Kontrolle unterzogen worden wären, dem folgenden Beispiel folgend. Die staatliche Förderbank der Kreditanstalt für Wiederaufbau lässt alle 2 Jahre eine Vielzahl von Projekten in den Armutsregionen dieser Welt von einer unabhängigen Expertengruppe auf ihre Wirksamkeit hin untersuchen. Das geschieht im Auftrag der Bundesregierung, insbesondere des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. 129 Projekte von 4 Kontinenten gelangten auf den Prüfstand, darunter unter anderem der Bau von Schulen in Palästina, die Instandsetzung des Hafens in dem verfallenen Kolonialstädtchen Kilimane in Mosambik, das Abwassersystem in Albanien, die Wiedereingliederung von Ex-Kombattanten in Liberia. Die Ergebnisse umfassen die Jahre 2015, 2016 und sind in einem Bericht, der jedem zugänglich ist, im Internet zusammengefasst. Dafür verantwortlich und für die Neutralität birgt die Evaluierungsabteilung der KfW unter der Leitung von Professor Eva Terberger. Frau Terberger, 3 Jahre nach dem technischen Abschluss eines Projekts kommt es auf den Prüfstand und erhält Noten von 1 bis 5 wie in der Schule. Bei wie vielen Projekten wurde dieses Mal ein nachhaltiger Entwicklungsprozess angestoßen?
Wir haben festgestellt, dass von 5 Projekten 4 als erfolgreich klassifizieren konnten. Das heißt, wir haben eine Schulnote von 1, 2 oder 3 vergeben. Leider jedes 5. Projekt gilt als nicht erfolgreich. Das heißt, es erhält die Schulnote 4 oder 5, unter anderem deswegen, weil es nicht gelang, nachhaltige Effekte anzustoßen.
Nehmen wir gleich mal ein Negativbeispiel. Kamerun, das Land sollte seinen Gesundheitssektor ausbauen. Das Ergebnis ist eindeutig unzureichend. Was ist da schiefgelaufen?
Also zunächst mal musste unser Gutachter vor Ort feststellen, dass in vielen Gesundheitsstationen die Gerätschaften, die geliefert wurden, nicht so funktionierten wie gedacht. Starke Stromschwankungen führten dazu, dass die Geräte nach kurzer Zeit nicht mehr benutzbar waren. Auch die Wasserversorgung klappte nicht. Allerdings, was vielleicht das Schlimmste war, was festgestellt wurde, dass der Besuch der Gesundheitsstationen durch Patienten noch weit niedriger war, als bevor die Gesundheitsstationen mithilfe von FZ-Unterstützung renoviert wurden. Das lag an dem gesamt schlechten Zustand des Gesundheitssystems im Land.
FZ.
Gebühren waren sehr, sehr hoch. Arme konnten sich das gar nicht leisten.
Mhm. FZ-Unterstützung bedeutet finanzielle Unterstützung, finanzielle Zusammenarbeit.
Ja, das ist richtig. Aber die Durchführung der Projekte, die Verantwortung der Projekte liegt in den Händen der Partner.
Mhm. Und die Partner, welche sind die?
Die Partnerländer. Das können Ministerien sein, wie etwa hier das Gesundheitsministerium vom Kamerun in dem Beispiel, was Sie genannt haben. Es könnten aber auch etwa städtische Wasserwerke, Stadtwerke sein oder der öffentliche Stromversorger.
Und wenn Sie einem Projekt, Frau Professor Terberger, die Note 4, 5 oder 6 aussprechen, was geschieht dann? Werden Gelder gekürzt, das Projekt auf Eis gelegt, die Mannschaft ausgetauscht?
Also man muss ja sagen, wir als Evaluierer kommen als Letzte in dem Projektprozess. Das heißt, jetzt ist es nicht mehr möglich, etwas rückgängig zu machen. Was man machen kann, ist lernen, ist nachbessern. Und das tun wir in sehr ausführlichem Maße. Und sollten wir grobe Mängel feststellen, stellen, dann ist das so, dass Projekte, die zukünftig im selben Sektor, und zwar nicht nur in diesem Land, sondern auch in anderen Partnerländern durchgeführt werden, diese Lerneffekte zu berücksichtigen versuchen.
Bleiben wir nochmal auf dem afrikanischen Kontinent. Gibt es da auch Positives zu vermelden, wenn Sie davon sprechen, dass von 5 Projekten 4 zufriedenstellend gewesen sind? Dann gehe ich mal davon aus, dass Sie auch da positive Zahlen haben.
Vielleicht fange ich mal mit Nordafrika an. Wenn man in Nordafrika schaut, etwa in Marokko, was für wirklich wegweisende Projekte gerade im Bereich regenerativer Energien dort zu finden sind. Ich sage mal, der Windpark in Tanger, Marokko, der wirklich einer der ersten war und insofern Zeichen gesetzt hat in einem Land und die neuere Entwicklung zeigt, dass hier tatsächlich Beeindruckendes angestoßen wurde.
Trotz aller Anstrengungen ist immer wieder in Ihren Evaluierungsberichten zu lesen, dass die Entwicklung in Afrika im Vergleich zu Asien und auch Lateinamerika hinter den Erwartungen zurückbleibt. Man spricht von einem Afrika-Effekt, weil die Erfolgsquote auf diesem Kontinent am geringsten ist. Woran liegt das?
Wir haben eine Untersuchung gemacht und wenn man korrigiert für den Entwicklungsstand eines Landes, dann kann man nicht mehr von einem solchen Afrika-Effekt sprechen. Stellen Sie sich vor, ein Land, was auch sehr, sehr arm ist, eher im lateinamerikanischen Kontext, also etwa Haiti. Mhm. Dort würde man Vergleichbares finden, einfach weil die Bedingungen so ungeheuer schwierig sind. Wenn ein Land schon sehr gut funktioniert, dann ist es relativ einfach, darauf aufzubauen. Und insofern liegt es eher individuell an dem Entwicklungsstand der einzelnen Länder. Wenn wir uns mal anschauen, wo sind die potenziellen Krisenherde dieser Welt? Das heißt, wo sind die Gefahren von gewaltsamen Konflikten besonders groß? Wo sind die Gefahren von Naturkatastrophen besonders groß? Und wo sind die Gesundheitsgefahren besonders groß, dann wird man eine Häufung finden im afrikanischen Kontinent, mhm, und zwar speziell natürlich in den Subsahara-Ländern, sowohl in Ostafrika, das Horn von Afrika als ein Beispiel, aber auch Westafrika. Das sind einfach sehr schwierige Bedingungen.
Schwierige Bedingungen, meinen Sie damit klimatische Bedingungen oder meinen Sie auch schwierige Bedingungen, weil das politisch schwierige Bedingungen sind?
Ich sage, da kommen mehrere Dinge zusammen. Nehmen Sie das Beispiel vom Horn von Afrika. Mhm. Dort ist die Ernährungssituation extrem schwierig. Dieser Bereich wird vom Klimawandel nochmal zusätzlich getroffen werden. Das ist absehbar in den nächsten Jahren. Teilweise ist es auch so, dass die Länder hochfragil sind, weil es gewaltsame Konflikte gibt. Mhm. Und wir alle haben es ja auch in der Presse, in den Nachrichten gehört, dann kommen häufig noch Krankheiten obendrauf. Ich erinnere an die Cholera-Epidemie im Jemen, das ist noch keine 4 Wochen her, oder die Ebola-Epidemie, die bei einigen schon wieder eher in Vergessenheit geraten ist. Aber das sind Zeichen dieser prekären Bedingungen.
Professor Eva Terberger, Leiterin der Evaluierungsabteilung der KfW, ich danke Ihnen. Wir tauchen nochmal ein in den Bauch des Ozeans, in den Roman von Fatou Diome. Im Mittelpunkt steht der Senegalese Maliké, der Bruder von Sally. Der will wie seine Schwester nach Frankreich fliehen. Ob er das schafft?
Er war ein Kind der Insel, vom Couscous der Mutter verwöhnt, aber empört über die Armut des Vaters. Seine starken Muskeln kamen zunächst im Hafen von Dakar zum Einsatz. Die Plackerei im Schiffsbauch machte ihm nichts aus. Im Gegenteil, sie bestärkte ihn nur in der Überzeugung, dass Armut die sichtbare Seite der Hölle sei. Er jedenfalls wollte lieber sterben als arm bleiben. Einige seiner Kumpel waren von ein paar Tonnen Reis erschlagen worden, an Tetanus- oder Ammoniakvergiftung verreckt und in einer mit Eis gefüllten Kiste ins Dorf zurückgekehrt. Er hatte durchgehalten. Und eines Tages las der Lehrer seinen Eltern einen Brief aus Frankreich vor. »Unser Sohn ist in Frankreich«, schrie die Mutter. Der Lehrer lächelte milde. Der Vater hielt an sich und sagte nur dreimal hintereinander, »Achan, Al-Akbar, Allah ist groß. Alhamdulillah, Lob sei Allah.«
Maliki hat es nach Europa geschafft, so wie seine große Schwester. Ob er auch wie Gott in Frankreich leben können wird, das hören wir nachher. Wir machen jetzt einen Abstecher nach Äthiopien und stellen Ihnen eine Textilfabrik vor, die eine Art Vorzeigebetrieb ist. Denn ein Schwerpunkt der Entwicklungszusammenarbeit der Bundesregierung mit ihren Partnern ist die berufliche Aus- und Weiterbildung. In der Textilfabrik JJ arbeiten junge Frauen, die auch für den deutschen Markt produzieren, immer noch weniger verdienen als in Bangladesch, dafür aber dank deutscher Unterstützung Arbeitnehmerrechte genießen sollen. Janina Lückhoff nimmt uns mit.
Eine Textilfabrik am Rande der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. JJ heißt das Unternehmen. Seit 2014 ist es hier in einem der Industrieparks ansässig. Hier bei JJ sind 1800 junge Frauen angestellt. Sie arbeiten im Dreischichtbetrieb, 8 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Dreimal am Tag haben sie eine kurze Pause. Das Mittagessen auf der Empore der riesigen Fabrikhalle bekommen die jungen Frauen umsonst. Danach geht es wieder an den Nähtisch. Strampler und andere Babysachen werden hier gefertigt. Jede Frau hat einen Arbeitsschritt, immer wieder den gleichen. 8 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche.
Die produzieren auch für Deutschland, ganz überwiegend sogar für den deutschen Markt, nämlich für das Unternehmen H&M.
Erzählt Axel Klapphake, Landesdirektor der GIZ in Äthiopien, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Eine der Näherinnen ist Jene Waktesfa. Sie ist 22 Jahre alt.
1400 äthiopische Währung und ungefähr ja, 50 bis 60 Euro.
Umgerechnet 50 bis 60 Euro verdienen Jene Wak und die anderen Frauen hier bei JJ.
Es reicht nicht, es ist nicht genug,
übersetzt die Dolmetscherin. Und trotzdem, JJ ist eines der größeren und moderneren Unternehmen in Äthiopien. Hier werden auch Näherinnen ausgebildet. JJ gilt als Vorzeigebetrieb. Manche Frauen nehmen einen einstündigen Arbeitsweg in Kauf, um hier zu lernen und zu arbeiten.
Es gibt sicherlich auch hier noch Verbesserungsbedarf. Aber man muss schon sagen, dass dieser Betrieb hier orientiert sich schon sehr an internationalen Standards im Bereich Umwelt und Soziales,
sagt Axel Klapphake. Und das ist das erklärte Ziel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. In der wachsenden Textilexportindustrie Äthiopiens solche hohen Sozial- und Umweltstandards von vornherein zu verankern. Rund 350.000 Fachkräfte werden in den kommenden 3 Jahren in der Branche benötigt. Derzeit arbeiten rund 45.000 Beschäftigte in Textil- und Bekleidungsbetrieben. Deutschland hilft bei der Ausbildung angehender Textilfach- und Führungskräfte. Vor einigen Wochen hat Entwicklungsminister Müller bei einem Besuch bei JJ ein Berufsbildungszentrum auf den Weg gebracht. 1 Million Euro steuert sein Ministerium bei. Doch schon jetzt ist die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in der Berufsbildung in Äthiopien aktiv. Dabei geht es um mehr Arbeitnehmerrechte in Äthiopien, wie Müller erzählt.
Wir gehen hier den nächsten Schritt zum Aufbau von Arbeitnehmervertretungen, Betriebsräte. Wir schulen bereits Betriebsräte. Das heißt, die Menschen hatten bisher keine verbrieften Arbeitnehmerrechte. Die haben gearbeitet und wenn ein Problem war, Krankheit, Schwangerschaft, Kündigung, raus, ohne Anspruch. Das entwickelt sich, wir bauen das auf.
Es tut sich also was in der Textilbranche Äthiopiens, auch dank deutscher Unterstützung. Doch Jene Wak, die junge Näherin, hat trotzdem andere Pläne. Hier bei JJ sehe sie keine Aufstiegsmöglichkeiten, erzählt sie. Ihr Traum sei es, sich selbstständig zu machen, mit einem eigenen Geschäft.
Aber noch arbeitet sie als Angestellte in der Vorzeigetextilfabrik JJ in Äthiopien. Auch Lutz Hartmann, Rechtsanwalt aus Frankfurt und Vorstandsmitglied des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, hat einen Schritt nach Äthiopien gewagt und unterhält dort eine Farm, auf der Tomaten, Zwiebeln, Chilis, Papaya und Brokkoli angebaut werden. Ich grüße Sie, guten Abend, Herr Hartmann.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Eine fehlgeschlagene Investition eines Mandanten in Mali gab Ihnen die Motivation, in Afrika zu investieren. Was wollten Sie anders machen?
Nun, zuallererst selber am Steuer sitzen und zweitens vielleicht mehr auf die örtlichen Gegebenheiten eingehen, vielleicht auch mehr Sicherheiten einbauen und stärker involviert sein. Das waren die wichtigen Themen.
Warum Tomaten und Zwiebeln, warum nicht Bohnen oder Paprika? Das hat vermutlich mit den Böden zu tun.
Ja, wobei Bohnen und Paprika wird durchaus noch kommen. Was nicht kommen wird, sind Äpfel, Birnen, Wein. Mhm. Aber Bohnen funktioniert. Wir müssen halt auf den Boden, auf das Klima, auf die Höhe achten und auf die Wassernotwendigkeiten.
Sie haben insgesamt 300 Hektar Land im Süden des Landes gepachtet, etwa 400 Kilometer von Addis Abeba entfernt. Wegen der vielen Brachflächen drängen ausländische Investoren in das ostafrikanische Land. Manchen wird der Vorwurf gemacht, sie betrieben Landgrabbing, also würden Land rauben. Wie ist das bei Ihnen? Kennen Sie diesen Vorwurf auf sich bezogen?
Nein, der wurde mir so noch nicht gemacht. Der wird immer wieder angefragt, gerade in Europa, aber vor Ort nicht. Unsere Fläche lag brach für mindestens 3 bis 5 Jahre, eher 5 Jahre. Und im Grunde genommen war die ganze Bevölkerung sehr glücklich, dass wir dort angefangen haben, wieder zu investieren. Allerdings gibt es Landgrabbing in verschiedensten Formen und das verurteile ich durchaus auch sehr stark.
Sie haben 1,5 Millionen Euro in die Hand genommen und investiert. Sie wollen Geld verdienen. Was springt für Sie dabei heraus?
Nun ja, auf der einen Seite natürlich ein Verdienst, ein Return on Investment, wenn man so möchte. Auf der anderen Seite natürlich aber auch die Teilnahme an einer Lösung von einem Problem. Hier verschiedenste Probleme, Ernährung, Ausbildung, Entwicklung und Flüchtlingsfragen. Das beides kommt zusammen. Aber natürlich auch ein ordentlicher Verdienst, wenn alles so funktioniert, wenn kein Hagel kommt, wenn die Risiken, die es durchaus gibt, nicht eintreten.
Das heißt auch, Sie produzieren für den afrikanischen Markt?
Derzeit ausschließlich. Wir schließen nicht aus, dass wir allein aus Risikogründen eine Diversifizierung hier eingehen werden und auch ins Ausland exportieren werden. Aber derzeit verkaufen wir ausschließlich in Äthiopien.
Wir haben eben im Beitrag von Janina Lückhoff gehört, was Näherinnen in einer Vorzeigefabrik in Addis Abeba verdienen. Die 6 Tage die Woche arbeiten, 8 Stunden lang. Ihr Lohn liegt bei 50 Euro pro Monat. Was verdienen die Angestellten bei Ihnen?
Ja, also wir sind natürlich nicht alles, aber wir können sagen, der Verdienst liegt zwischen 45 und 50 Euro im Monat, also gar nicht weit weg davon. Wobei die Kosten natürlich für die Menschen, die bei uns leben, deutlich geringer sind als in Addis Abeba.
In Afrika ist alles anders, hört man immer wieder. Was sind für Sie die größten Schwierigkeiten gewesen oder sind es vielleicht noch, dort Ihrem Geschäft nachzugehen?
Ja, die Unterschiede, die Intransparenz von vielem und eine Sache, die ich immer versuche zusammenzufassen in dem Satz, bei uns ist all das erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. In Afrika ist es andersrum. Ja? Alles ist verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Und ein Beamter wird nie eine Entscheidung treffen, wenn nicht irgendwo genau steht, dass er diese Entscheidung treffen darf. Und das macht das Leben teilweise sehr, sehr schwierig.
Können Sie es vielleicht ein bisschen genauer verdeutlichen, was das heißt? Mit wem haben Sie es zu tun? Haben Sie Probleme mit den Behörden und Sie versuchen sich über das, was die Behörden sagen, hinwegzusetzen? Oder stehen die Behörden schon mal gleich im Vordergrund und sagen, nee, das ist hier eine Grenze, die kannst du nicht überschreiten?
Ja, also wenn man kreativ sein möchte, also wir wollten eine bestimmte Finanzstruktur machen und wollten eine Sachkapitaleinlage machen. Die gibt es aber im Gesetz dort nicht, also konnte das auch niemand machen. Das nächste ist, es gibt eine Regel, die ist etwas unverständlich, wenn man 100% Anzahlung auf eine Rechnung im Ausland machen muss, dann kann man die sofort machen. Wenn man aber nur eine Teilanzahlung machen muss, dann braucht man eine Gegengarantie vom Lieferanten, dass er auch liefern kann, was für den jeweils Aufwand ist und der nicht machen möchte. Kein Mensch versteht, warum ich das für 100% Anzahlung nicht brauche, aber irgendwo steht eben in einem Papier, für eine Teilanzahlung muss ich das haben. So, selbst irrationale Entscheidungen wie diese müssen Sie über sich ergehen lassen und damit umgehen, dann zahlen Sie eben 100% an, suchen sich dann eben den verlässlichen Partner, weil Ihre Regierung, da die äthiopische, sie nicht so unterstützt, wie sie sich das erwarten würden.
Ganz zum Schluss noch die Frage, Sie haben einen Partner, der vor Ort für Sie dort arbeitet. Sie selbst fliegen alle 6 Wochen dorthin, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Würden Sie anderen Investoren raten, es Ihnen nachzumachen?
Na, selbstverständlich. Es ist unheimlich bereichernd. Ich glaube auch und ich bin davon überzeugt, dass es Ertrag bringt. Insofern, das suchen auch Investoren und so kann auch nur für mich nachhaltige Entwicklung entstehen. Ja, ich rate es, aber beschäftigt euch damit, liebe andere Investoren und macht es richtig, dann funktioniert es auch.
Ich habe eine Farm in Afrika. Lutz Hartmann, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Auch Madi Ke, der Junge aus dem Senegal, der es seiner Schwester nachmachte und nach Frankreich floh, ist mittlerweile ein gemachter Mann. Im folgenden Romanabschnitt kehrt er in seine Heimat in den Senegal zurück, nachdem er sich mehrere Frauen zugelegt hat. Denn wer aus Frankreich kommt, der kriegt jede. Hier kommt Teil 3 aus dem Roman »Der Bauch des Ozeans« von Fatou Diomé.
Im dritten Urlaub begann der Mann aus Paris, sich ein protziges Haus zu bauen. Am Abend nach der Grundsteinlegung starb sein Vater, der die Segnungen überwachte, an einem Herzschlag. Oder vor Glück. Es gab keinen Sanitäter, der das sagen konnte. Aus lauter Liebe wurde er rasch beerdigt, um seine Seele nicht allzu lange zwischen den Welten umherirren zu lassen. Die Witwe zog sich in die Einsamkeit zurück. 3 Tage lang herrschte Trauer. Der Sohn ehrte das Andenken seines Vaters mit einem großen Leichenschmaus. Es wurde nach Herzenslust getafelt. Dann wurde weitergebaut. Achtung und Bewunderung waren dem Mann aus Paris mit diesem Anwesen auf ewig sicher. Als er die Geschenke der Dorfbewohner in Barbès verramschte, war es so gut wie fertig. Im folgenden Urlaub zog er mit seiner ganzen Sippschaft aus der Hütte, in der er geboren war, in das Haus um und nahm sich eine zweite Frau, ein bisschen modischer als die erste, ein Abklatsch der Reichen in der Hauptstadt, bei denen sie Hausmädchen war. Sie warf mit aufreizenden Blicken und französischen Wörtern um sich, schwitzte in ihren langen, bunten Kleidern und versank mit ihren Absätzen im Sand. 2 Jahre durfte sie das Vorrecht der Neuerwählten genießen. Dann wurde sie von der dritten verdrängt, der bald die vierte folgte.
HR2, der Tag. Heute eine Sendung zum Thema mehr Geld und gute Worte. Wem hilft die Entwicklungshilfe? Die Geburtenraten südlich der Sahara liegen bei mehr als 4 Kindern pro Frau. Bis 2050 wird sich die Bevölkerung Afrikas verdoppeln, von heute 1,3 Milliarden Menschen auf dann 2,6 Milliarden. Der Migrationsdruck wird steigen, vor allem nach Europa. Und um das zu verhindern, hat die Bundesregierung so viel Geld wie noch nie bereitgestellt. 23 Milliarden Euro, um den Hunger einzudämmen, Arbeit zu schaffen, die Wirtschaft anzukurbeln und auf diese Weise die Flüchtlingsströme einzudämmen. Wenn Millionen Afrikaner hungern, wird die Stabilität Europas nicht aufrechterhalten werden können, sagte die Kanzlerin und wird das Thema Afrika auf dem G20-Gipfel am kommenden Wochenende in Hamburg mit Vorrang behandeln. Dirk Messner, Leiter des Instituts für Entwicklungspolitik in Bonn und Berater der Bundesregierung. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Bundesregierung setzt auf Fluchtursachenbekämpfung. Entwicklungsminister Müller sagt, dass 20 Millionen neue Arbeitsplätze in Afrika nötig seien, um Afrika zu helfen. Wird das reichen, um Menschen davon abzuhalten, sich auf die Flucht nach Europa zu begeben?
Das ist ein wichtiger Ansatzpunkt, ohne Frage, denn es gibt 3 wichtige Treiber von Migration. Das ist ja das Thema, das Herrn Müller, den Bundesminister, hier umtreibt. Das erste wichtige Motiv ist Gewalt und Krieg. Und Menschen fliehen, wenn ihre Existenz bedroht ist oder die ihrer Kinder. Der Syrien-Konflikt, der Nahe Osten, ist da ein wichtiges Feld. Dann geht es um Zukunftsperspektiven. Menschen wollen arbeiten und ihre Kinder mit Bildung versorgen können. Das ist der zweite große Antreiber, bessere Lebensperspektiven. Da geht es um Arbeitsplätze vor allen Dingen. Und der dritte, der immer wichtiger wird, globaler Umweltwandel, Klimawandel wird zu einem Treiber von Migrationsprozessen.
Es gibt natürlich die These, nur wer wohlhabend ist, denkt über die Flucht nach. Das würde dann bedeuten, dass die Strategie zumindest im zweiten Punkt, den Sie genannt haben, was die Zukunftsperspektiven betrifft, der Bundesregierung nicht aufgehen würden.
Ja, was ganz sicher Fakt ist, das kann man empirisch auch nachweisen, die wirklich Ärmsten der Welt, das sind ja die, die am Tag mit einem Dollar, zwei Dollar auskommen müssen, die sind gar nicht in der Lage zu fliehen in Richtung Europa, weil man braucht ein Minimum an finanzieller Ausstattung, um das zu tun. Also man muss eine gewisse finanzielle Mobilität mitbringen. Sagen wir mal, untere Mittelschichten und Mittelschichten könnten sich auf den Weg Richtung Europa machen oder machen sie auf den Weg Richtung Europa. Wirklich wohlhabende Menschen wiederum natürlich nicht, weil wer setzt sich auf ein Boot, mit dem man über das ganze Mittelmeer muss, mit dem Risiko dabei umzukommen, wenn er sich nicht in der wirtschaftlichen schwierigen Situation befindet. Also nicht die Reichen fliehen, aber auch nicht die Ärmsten fliehen, sondern die, die dazwischen sind.
23 Milliarden Euro, so viel wie noch nie, will die Bundesregierung in die Hand nehmen, um Afrika zu helfen. Der Kenianer James Shikwati, ein liberaler Denker, hat mal gesagt, wer Afrika helfen will, darf kein Geld geben. Er fordert Eigeninitiative von seinen Landsleuten. Herr Messner, wie klingt das in Ihren Ohren? Ein bisschen zynisch oder hat er recht?
Na, also 50-50 würde ich sagen. Er hat recht, der Shikwati, wenn er sagt, die Entwicklung in Afrika muss von den afrikanischen Regierungen, Ländern, Unternehmen selbst vorangebracht werden, weil man kann Entwicklung nicht exportieren oder importieren. Die wesentlichen Anstrengungen müssen von den Ländern selber kommen. Und da hat er dann recht. Aber durch internationale Kooperation kann man nationale Entwicklungsanstrengungen verstärken. Man kann Bildungsinvestitionen verstärken, Sozialinvestitionen verstärken, Infrastruktur aufbauen helfen. Also man muss die Eigenverantwortung der Länder betonen, aber man kann durch internationale Kooperation dann sehr viel hebeln.
Kritiker sagen natürlich an dieser Stelle, die Entwicklungshilfe in Afrika habe dem Kontinent in den vergangenen Jahrzehnten mehr geschadet als genutzt, weil sie eben zum größten Teil an korrupte Regierungen und Potentaten geleistet wurde. Ist das so?
Also pauschal kann man das nicht sagen. Die Entwicklungszusammenarbeit hat in den letzten Dekaden dazu beigetragen, dass die Lebenserwartung in allen afrikanischen Staaten, außer in den Staaten, in denen Krieg herrscht, sich verbessert hat. Die Einschulungsraten für Kinder haben sich verbessert. Die Kindersterblichkeit ist gesunken. Viele Dinge sind verbessert worden. Aber die Probleme sind noch nicht gänzlich gelöst. Also man muss an den richtigen Stellen investieren und dafür braucht man länderspezifische Konzepte. In Ländern, in denen es vor allen Dingen um Geldwäsche geht und Korruption, das haben Sie ja eben angesprochen, da ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass man die internationalen Finanzmärkte sich anschaut und Regelwerke schafft auf den internationalen Finanzmärkten, die für Transparenz sorgen. Denn wenn die afrikanischen Potentaten ihr Geld ins Ausland schaffen, sind auch unsere Bankensysteme damit involviert. Also da ist der Ansatzpunkt dann eher bei uns als in Afrika zu suchen.
Und was sind die richtigen Stellen, wenn Sie sagen, in richtige Stellen investieren? Was meinen Sie damit?
In Ländern, in denen Bürgerkrieg eine große Herausforderung ist, muss man sehen, dass man mit Konfliktprävention und Konfliktbearbeitung unterstützend hilft. Wenn wir es mit Ländern zu tun haben, die vor allen Dingen Ressourcen exportieren bisher und keine Weiterverarbeitung hinbekommen haben, dann kann man diese Länder dabei unterstützen, durch Berufsausbildung und die Schaffung von technischen Infrastrukturen stärker in Richtung von Wertschöpfung zu gehen. Also es gibt nicht die eine Lösung für den sehr diversen Kontinent Afrika. Das ist ein Lernprozess. Die Entwicklungspolitik unterscheidet sich da nicht von anderen schwierigen Politikfeldern.
Die Bundesregierung setzt auf deutsche Investoren. Auch das ist ein wesentlicher Teil, den man bei dieser Afrika-Politik und Initiative hervorheben muss. Bislang sind ca. 800 deutsche Firmen in Afrika aktiv, die meisten in Südafrika oder dem Maghreb. Der riesige Raum dazwischen liegt aber offenbar brach. Wäre Afrika damit geholfen, wenn mehr private Investoren diesen Markt intensiver nutzten?
Auf alle Fälle braucht Afrika mehr private Investitionen. Deswegen ist es richtig, dass man versucht, die Rahmenbedingungen so zu gestalten in den Ländern, dass das möglich wird. Der wichtige Punkt hier ist aber, die ausländischen Investitionen können unterstützen, was eigentlich im Zentrum stehen müsste, nämlich Investitionen afrikanischer Unternehmen. Es gibt keinen einzigen Kontinent auf der Erde, wo durch ausländische Investitionen allein eine Wirtschaftsdynamik, die selbsttragend wäre, in Gang gesetzt worden ist. Wir sollten der Illusion erliegen, zu denken, die deutschen Unternehmen könnten da Afrika retten sozusagen. Es geht vor allen Dingen darum, Investitionsbedingungen zu schaffen, innerhalb derer die afrikanischen Investoren selbst tätig werden.
Wir haben heute von vielen Projekten gehört, die GIZ, KfW und ein privater Investor auf den Weg für Afrika gebracht haben. Was kann Afrika Ihrer Meinung nach wirklich helfen? Und was muss in Afrika, einem, wie Sie gerade auch gesagt haben, einem sehr diversen Kontinent, am dringendsten geschehen?
Ja, also langfristig geht es darum, dass wir mit den afrikanischen Ländern daran arbeiten, mit denen vor allen Dingen, die in die Richtung gehen wollen, dass wir stabile und entwicklungsorientierte Institutionen schaffen. Da geht es um Rechtsstaat, da geht es um gute Rechtssysteme, da geht es um Korruptionsbekämpfung, da geht es um die Stärkung der Kommunen und der lokalen Ebene. Am Ende des Tages entscheiden solche guten Institutionen darüber, ob Gesellschaften sich wirklich entwickeln können. Das sind auch Ansätze, die sich nicht heute Morgen sichtbar international darstellen lassen, wenn sie eine Schule bauen und können dann zeigen, hier ist eine neue Schule entstanden, das ist leicht zu verstehen, einen Bundesrechnungshof voranzuentwickeln, die Pressefreiheit zu unterstützen, demokratische Institutionen zu unterstützen. Das ist nicht so sichtbar, aber das ist am Ende des Tages der Kern von Entwicklung.
Aber was denken Sie beispielsweise über eine Migrationspartnerschaft wie mit dem Sudan, in dem nachweislich ein Mensch regiert, der per Haftbefehl international gesucht wird?
Ja, dem kann ich nicht besonders viel abgewinnen. Also man muss mit Partnern zusammenarbeiten, auf die man Vertrauen setzen kann. Und das ist nicht immer der Fall.
Dirk Messner, Leiter des Instituts für Entwicklungspolitik in Bonn und Berater der Bundesregierung. Danke für das Gespräch. Mehr als Geld und gute Worte, wem hilft die Entwicklungshilfe? Das war unser Tag heute und wir hoffen, Ihnen ein differenziertes Bild davon gegeben zu haben, was möglich ist und was nicht. Die Wiederholung der heutigen Tagsendung gibt es um 22 Uhr auf hr Info. Die Serie Von Hessen aus die Welt retten, wie Entwicklungshilfe funktioniert, hören Sie auch auf hr Info die gesamte Woche über. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.